Wir haben vielleicht auf diesen Gottesdienst gewartet und schon ist es der letzte Gottesdienst, den wir heute zusammen haben werden. Und wir dürfen uns freuen, dass Gott wirkt und wir dürfen heute Zeugen sein, wie Menschen frei werden können. Und das ist Gnade, wenn Menschen von Sünde befreit werden. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als das zu sehen, wenn die Augen wieder leuchten und glücklich sind. Und wir haben heute noch ein Thema vor uns. Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde geworden, mir zuzuhören. Wenn ich jetzt merken werde, es wird schläfrig, dann werde ich euch versuchen, wach zu halten. Und ich will mit euch heute ein Thema besprechen. Ich habe ihm die Überschrift gegeben, ich habe das heute Morgen nicht mehr vermeldet. Was macht der Wohlstand und der Friede im Land mit den Christen? Und als Unterpunkt gefangen in der Sünde. Ich weiß nicht, was wir uns unter diesem Thema vorstellen, aber wenn wir so beobachten können, die Entwicklung in den Gemeinden, wenn Wohlstand da ist, wenn alles genug ist, was passiert mit den Menschen? Wir haben jetzt 75 Jahre dieses Jahr gehabt, dass das kein Krieg mehr im Land ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieses Jahr schon 75 Jahre. Also ich glaube, in der Geschichte gab es selten so eine Zeit, wo so lange kein Krieg war. Und dieses Jahr haben wir 75 Jahre. Kurz nach der Kriegszeit waren die Kirchen gefüllt gewesen. Wenn man jetzt an die protestantischen Kirchen, an die lutherischen oder evangelischen Kirchen denkt, wird immer berichtet, dass die Kirchen voll waren. Immer viele Leute gewesen, die Leute haben sich gesehnt, irgendetwas vom Wort Gottes zu hören. Und jetzt merken wir, der Überfluss ist da, keine Verfolgung, keine Aufstände und der Mensch hat keine Angriffe, äußerlich erstmal. Was wird mit dem Menschen? Was kann aus so einem Menschen werden? Das können wir ja beobachten. Ich denke, aus dem Menschen, die Menschen werden undankbar, wählerisch, gleichgültig, Menschen und Gott gegenüber. Respektlos, Gemütlichkeit im geistlichen Leben kommt immer häufiger vor. Geld und Habgier und Gott verliert an Gestalt und Kraft. Das ist erstmal so das Allgemeine, was man beobachten kann, wenn ein Wohlstand auf das Volk oder im Volk ist, dann kann man diese Dinge beobachten. Und wir wollen heute ein wenig Einblick kriegen. Wir gehen wieder zum Volk Israel. Wir haben dieses Wochenende das Volk Israel, die Glaubensväter und wir gehen wieder zum Volk Israel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und wir lesen eine Stelle aus Richter 5, Vers 31. Ein sehr schöner Anfang. Also müssen umkommen, Herr, alle deine Feinde, die ihn aber lieb haben, müssen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Macht. Und das Land war still 40 Jahre. Wir sehen hier ein Land, Israel, 40 Jahre Frieden. Was meint ihr, was ist aus diesem Menschen geworden? Wir sehen, die Feinde müssen weichen. Der Gerechte muss aufgehen wie die Sonne, die ihn lieb haben, muss aufgehen wie die Sonne und 40 Jahre Frieden. Eigentlich nichts Besseres, oder? Dem Menschen geht es gut, er braucht sich keine Gedanken zu machen. Eigentlich müsste er im Geiste wachsen und dem müsste es gut gehen. Aber dem ist es nicht so, wir kommen an Israel nicht vorbei und wir müssen jetzt Einblick kriegen, was Israel so miterlebt hat. Keine Feinde, kein Krieg, genauso wie bei uns jetzt in unserer Zeit. Israel hatte sich an den Wohlstand gewöhnt und alles, was damit Gutes kam, und sie haben es nicht mehr geschätzt, Israel ging es gut, Israel hatte keine Angst vor Feinden gehabt, weil keine Feinde da waren. Und zum Schluss kommt Toleranz zum Feind. Das ist so der schlimmste Zustand. Und jetzt kommt dieser Vers, ja, und das Land war 40 Jahre still. 40 Jahre Frieden hat den Christen komplett verändert. Wir haben heute Morgen von Vergebung gehört. Wir haben gemerkt, wie die Brüder von Josef darunter gelitten haben, dass sie über 20 Jahre die Schuld mit sich mitgetragen haben. Und sie konnten nicht frei werden davon. Und jetzt kommt das Volk Israel wieder in so eine Situation. Und wir werden uns jetzt einen Text betrachten. Ich werde heute nicht so viele Bibelstellen bringen wie morgens. Wir lesen Richter 6 von 1 bis Vers 10 erstmal. Richter 6 von 1 bis Vers 10. Und hören wir gut zu und aufmerksam zu, was der Text schreibt. Eigentlich spricht schon der Text eine ganze Predigt. Und da die Kinder Israel übel taten vor dem Herrn, gab sie der Herr unter die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und da die Midianiter Hand zu stark ward über Israel, machten die Kinder Israel für sich Klüfte in den Gebirgen und Höhlen und Festungen. Und wenn Israel etwas säte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Morgenlande herauf über sie. Und sie lagerten sich wider sie und verderbten das Gewächs auf dem Lande bis hin gen Gaza und ließen nichts übrig von Nahrung in Israel, weder Schafe noch Ochsen noch Esel, denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und Hütten wie eine große Menge von Heuschrecken, dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, dass sie es verderbten. Also ward Israel sehr gering vor den Midianitern, da schrien die Kinder Israels zu dem Herrn. Als sie aber zu dem Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen und sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus dem Diensthaus gebracht, und ich habe euch errettet vor der Ägypter Hand und von der Hand aller, die euch drängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben, und sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott, fürchtet euch nicht vor der Amoriter Götter, in deren Land ihr lebt und wohnet, und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Erstmal soweit das Wort Gottes, lasst uns kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dieses Wort, was wir jetzt gelesen haben. Wir haben wieder einen Berg vor uns, einen Berg von Feinden, die auf Israel eingedrungen sind. Du wirst uns heute zeigen, wie Israel von diesen Feinden loskommen kann. Wie wir als Volk Gottes, als deine Kinder, von Feinden, die uns plagen, frei werden können. Ich bitte dich, rede jetzt durch deinen Geist, damit wir aufmerksam hören können und durch dein Wort verändert werden können. Amen. Also wir haben jetzt einen kleinen Einblick gekriegt. Das sind 10 Verse und das ist auch der Haupttext, um den es heute gehen wird. Und wir sehen, wir haben wieder mit Feinden zu tun. Und wir sehen ein Vers oben drüber. Israel hatte Frieden 40 Jahre. Und kurz danach lesen wir schon gleich der nächste Vers: Und Israel tat übel. Und Gott gab sie in die Hand der Feinde. Das erste, was war, ungehorsam. Ja, sie haben sich wieder abgelenkt und wir werden immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Ich habe das schon in den anderen Themen angeschnitten, aber es war ungehorsam und der Feind war sehr stark. Das waren so 2 Punkte, die in dem Volk Gottes ganz besonders immer wieder gewirkt haben. Erstmal ungehorsam und dann war der Feind zu stark gewesen. Und jetzt kommt's: Der Mensch wird ungehorsam und die Folge davon ist Gefangenschaft. Wir haben es von Abraham gehört: Wähle aus. Wenn du meiner Stimme gehorchst und aus dem Land rausgehst, wirst du gesegnet werden. Und Abraham geht. Abraham wählt den Weg des Segen. Und so wird Israel immer wieder dem Volk Gottes eine Möglichkeit gegeben: Wenn du mir gehorchst, werde ich dich segnen. Ich habe dich aus Ägypten rausgeführt. Ich habe dich befreit von der Ägypter Hand. Wenn du gehst, werde ich dich segnen. Aber wenn du abweichst, folgt die Gefangenschaft. Und wir sehen, der Feind kommt auf das Volk Gottes und das Volk Gottes leidet unter der Herrschaft. Was ist Ungehorsam? Ungehorsam ist eine Rebellion, ein Widerstreben und es begleitet den Menschen eigentlich von Anfang an. Von den ersten Menschen, von Adam und Eva, kennen wir das, dass sie ungehorsam wurden. Gott hat gesagt, ihr sollt nicht von dem Baum essen. Was machen sie? Das, was Gott verboten hat, das müssen sie probieren. Und wir dürfen uns hier nicht ausreden. Und ich weiß, ich habe auch eine Zeit lang als Kind so gedacht, hätten die nicht von dem Baum gegessen, wären wir jetzt auch im Garten Eden gewesen. Das ist ein falscher Gedanke. Wir Menschen sind so aufgebaut, das, was verboten ist, das müssen wir antasten. Und das ist bei Adam und Eva passiert und diese Menschen waren vollkommen gewesen. Die hatten keine Sünde gehabt, wo die auf die Welt gekommen sind, wo Gott sie geschaffen hat. Und trotzdem sind sie ungehorsam geworden. Und deshalb begleitet Ungehorsam und Gott straft diese Sünde ganz gewaltig und Ungehorsam hat bei Gott einen ganz, ganz hohen Stellenwert und er kann Ungehorsam nicht dulden. In 1. Samuel Vers 15, 23a lesen wir, Ungehorsam ist Zauberei und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Das sagt Samuel zu Saul. Das hatten wir auch. Am Anfang hatte ich diese Stelle kurz zitiert gehabt. Und dann geht es weiter, Offenbarung 21, 8. Lügner und Götzenanbeter und Zauberer werden keinen Teil bei Gott haben. Das heißt, die Zauberei und Ungehorsam steht bei Gott mit einem, wird unter einen Nenner geschoben. Ja, Gott ist es gleich, ob du Zauberei oder Ungehorsam bist. Und das Problem ist, oder ganz geschickt macht der Christ es, er verdeckt das. Und es kommt nicht sofort zum Vorschein, er kann es überspielen und kann Ungehorsam im Gemeindeleben dulden. Ja, als ungehorsamer Christ in der Gemeinde sein, der Gemeindeleitung immer wieder Probleme bereiten, weil er ungehorsam ist. Die Gemeinde setzt Gemeinderegeln und er sagt, ach, hier kann ich ein bisschen abweichen, hier kann ich das machen. Und damit macht er ungehorsam. Und das geht über Jahre und die Leute merken nicht, wie sie sich selber den Segen rauben, weil sie in Ungehorsam leben. In erster Linie der Gemeinde gegenüber. Wenn die Gemeinde Regeln beschlossen hat, diese Regeln sind fest, das ist ein Gebot. Genauso, wenn ich zu Hause meinen Kindern sage, wenn Papa und Mama dir was sagen, dann musst du hören. Das ist ein Gebot und wenn du nicht befolgst, wird eine Strafe folgen. Und genauso ist es in der Gemeinde. Und wenn du geheime Sünden oder Ungehorsam duldest, beraubst du dich deinem Segen. Und somit hat das Volk Israel nicht gemerkt, wie der Feind reingekommen ist. Und wenn wir Offenbarung lesen, gibt es eine Stelle in den Sendschreiben, da steht es geschrieben, dass die Lehre Biliam geduldet wurde. Wer weiß, was die Lehre Biliam beinhaltet hat? Er kennt sich da aus. Nein, Verführung. Die Lehre Biliam war, Biliam wollte das Volk Gottes verfluchen und konnte es nicht verfluchen. Der König Balak hat ihn gebeten, das Volk zu verfluchen und er hat es nicht hingekriegt, weil Gott das Volk gesegnet hat und er hat nur Segen ausgesprochen. Und dann hat er dem König Balak gesagt, wie er das Volk verführen kann. Misch dich unter das Volk, gib deine Frauen denen zu heiratet die Männer, gib die Frauen denen ab, dass sie heiraten, dass sie sich vermischen, dann werden sie Götzen anbeten und dann hast du gewonnen. Dann weicht Gott von diesem Volk. Und somit ist Biliams Lehre in der Offenbarung nochmal aufgeschrieben worden als falsche Lehre, dass er so einen gewaltigen Keil reingebracht hat, dass das Volk Israel sich wieder vermischt hat. Und das war das größte Problem, diese Abweichung. Wir sollen uns nicht unter die Feinde mischen und mit den Feinden Freundschaft schließen. Wir kommen, der erste Punkt war Ungehorsam, der zweite Punkt, der Feind ist sehr stark. Woher kommen die Feinde? Wenn 40 Jahre Frieden war, woher kommt der Feind? Welche Feinde haben das Volk umgeben? Wer hat aufgepasst? Welche Feinde haben das Volk umgeben? Wir lesen erst Midianiter und dann Midianiter und Amalekiter. Amalekiter war ein Lieblingsfeind von den Israeliten, vor allem in der Wüstenwanderung. Sie haben dieses Volk nicht ganz ausgerottet, haben Freundschaft mit denen geschlossen, haben Bündnisse mit denen geschlossen und so ist immer ein Teil von Amalekitern übrig geblieben. Und hier wird es ganz deutlich geschrieben, die Amalekiter waren da. Und die Midianiter, und die haben das Volk geplagt. Es war ein Lieblingsfeind von den Israeliten, mit dem sie Freundschaft geschlossen haben, eine Lieblingssünde. Und die Lieblingssünde kann in einer, in, gerade in dem Wohlstand kommt diese Lieblingssünde, dann, wenn es dir gut geht, wenn du geistlich meinst, du hast einen Höhepunkt erreicht und du stehst, du bist bekehrt, du hast Taufe angenommen, du stehst in der Gemeinde mit beiden Füßen und dann kommt das. Eine nicht ganz bereinigte Sünde, die du immer wieder gerne aufholst. Immer wieder aus den Schubladen rausholst. Da sei es eine DVD oder irgendetwas oder ein Spiel oder was weiß ich. Ja, jeder weiß, welche Lieblingssünde, welcher Lieblingsfeind ihn so gerne ganz nah an der Seite geht. Jetzt kommt es weiter. Der Feind macht dem Volk Angst. Das ist der nächste Punkt. Der Feind macht dem Volk Angst. Israel flüchtet in die Berge und hier steht es, es hat sich Festungen in den Bergen gebaut. Das Volk hat sich Festungen in den Bergen gebaut, weil der Feind den ihr Territorium eingenommen hat, den ihre Felder, den ihre Wohngegende und sie fliehen von den Feinden erstmal in die Berge. Suchen in Felsenspalten, Felsenritzen, suchen sie Zuflucht und verstecken sich von dem Feind. Unerreichbare Höhen. Versteckspiel mit dem Feind. Ist das die Lösung? Wir sehen hier, das Volk Israel wählt eine Entscheidung, nicht zu Gott zu gehen. Es wählt eine Entscheidung, sich in Felsenritzen zu verstecken, Höhlen zu bauen, Festungen, Höhlen aufzusuchen, Festungen zu bauen, um sich von dem Feind erstmal zu verstecken. Mit eigener Kraft mit dem Feind zu kämpfen. Und dann, wo der Feind so mächtig geworden ist, haben sie Angst bekommen und fliehen in die Berge. Wo befindest du dich? Ich möchte diese Frage ganz gezielt stellen, weil ich gemerkt habe, es waren einige, die morgens noch angesprochen sind und die nicht gefolgt sind, denen, die sich heute bekehrt haben. Eure Gemeinde hat ein Fest heute, ein Feiertag. Ja, es haben sich 9 Seelen bekehrt oder sich neu aufgemacht. Und es sind welche dabei, die immer noch sich quälen und sich vielleicht in Felsenritzen verstecken oder vielleicht in der tiefsten Höhle sitzen. Hier kriegt mich der Feind nicht. Und du bist ausgelaugt. Du hast ja selber versucht, mit dem Feind zu kämpfen. Und jetzt sitzt du ausgelaugt in diesen Felsenritzen. Versteckspiel mit dem Feind. Spielst du auch Versteckspiel? Der nächste Punkt, der Feind nimmt alles weg. Wir lesen uns das nochmal. Ab Vers 2. Und da der Midianiter Hand zu stark ward über Israel, machten die Kinder Israel für sich Klüfte in den Gebirgen und in den Höhlen und Festungen. Und wenn Israel etwas säte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Morgenland herauf über sie. Jetzt kommt es. Und sie lagerten sich wieder um sie rum und verderbten das Gewächs, das auf dem Lande bis hin gen Gaza. Und ließen nichts übrig von Nahrung, von Schafen, von Ochsen und Eseln. 6 Sachen. Wir sehen hier, wenn Israel etwas säte, kam der Feind und verderbte es. Also er kam und hat rausgezogen, was da angefangen hat aufzugehen. Somit konnte nichts wachsen. Im ersten Moment keine Nahrung. Und dann sehen wir weiter, er hat sich ausgebreitet im Land und wurde sehr stark und ließ nichts übrig von Nahrung in Israel, weder Schafe noch Ochsen noch Esel. Wieso wird das so deutlich hier aufgeschrieben? Schafe, Ochsen, Esel. Ochsen und Esel sind Arbeitstiere gewesen. Die Traktoren der damaligen Zeit waren Ochsen und Esel gewesen, mit denen die Felder gepflügt haben, mit denen sie gearbeitet haben. Die Esel haben die Lasten getragen, das waren die Lastwagen der damaligen Zeit. Ja, so können wir es jetzt einfach beschreiben. Die Esel waren diejenigen, die am meisten Lasten tragen konnten, deshalb wurden die genommen. Schafe, Wolle, Kleidung wurde aus denen ihrem Fell gemacht. Nahrung, eines der Hauptnahrungsmittel, eines der Haupt Fleischsorten, die Israel gegessen hat, waren Schafe. Und der Feind nimmt alles weg. Es kommt aber zu einer Steigerung. Und was heißt es? Was nimmt er bei uns weg, der Feind? Wenn wir uns auf den Feind einlassen, was nimmt er uns weg? Wir merken, wie schnell es dazu kommt, dass wir keine Zeit haben zum Bibellesen, keine Zeit zum Gebet. Und so geht es ein Tag auf den anderen. Dann nehme ich mir wieder vor, jetzt will ich was lesen, dann schlafe ich ein. Da finde ich keine Ruhe. Dann komme ich in die Schule und dann ärgert mich mein Klassenkamerad, dann haue ich ihm eine oder schimpfe ihn an. Oder ist es mein Freund oder ist es mein Bruder oder meine Schwester. Und immer wieder Niederlagen. Kein Erfolg. Der Feind hat das geschafft, was er konnte. Er hat dir die Nahrung weggenommen, er hat dir die Kraft weggenommen. Ja, das Wichtigste in deinem Leben, was du brauchst zum Überleben als Christ, Gebet und Bibel lesen, damit du bestehen kannst vor den listigen Angriffen des Teufels, nimmt er dir weg. Dann schickt er dir ein bisschen Zweifel zu und dann stehst du da. Und dein Glaube hält sich gerade noch über Wasser. Und jetzt kommt der Feind weiter. Er steigert sich, er lässt dem Volk keine Ruhe. Wieso ist Israel abgehauen? Wir lesen weiter ab Vers 5. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und Hütten wie eine große Menge Heuschrecken, dass weder sie noch die Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, dass sie es verderbten. Das ist die Steigerung. Da, wo das Volk Räume gelassen hat, wir haben in der Jugendstunde von den geistlichen Mauern gesprochen, da, wo das Volk die Lücken nicht zumachen konnte, ist der Feind immer wieder noch rangekommen, hat immer wieder noch Nehemia und das Volk versucht. Und wir sehen, es kommt nicht nur dazu, dass die Nahrung weggenommen wird, jetzt wird die Wohngegend weggenommen. Ja, sie kommen mit ihren Hütten hoch, sie kommen mit ihren Tieren hoch und fangen sich an, in diesem Land wohlzufühlen. Erstmal haben sie alles weggenommen und dann bauen sie ihre Hütten auf deinem Feld auf. Wie weit ist der Feind in deinem Feld vorgedrungen? Hat er auch schon Hütten aufgebaut? Oder ist er gerade dran, das, was du gesät hast, das, was der Geist heute gesät hat, rauszureißen, wegzunehmen? Oder ist er schon weiter vorgedrungen, hat deine Felder schon weggenommen und baut seine Hütten auf und die Herrschaft übernimmt er? Das war der Ausnahmezustand von Israel und Israel geht nicht zu Gott. Sie flüchten in die Berge. Und die Folge ist, Israel sitzt in den Bergen, jetzt in diesen Felsenritzen. Keine Nahrung, keine Wohnungen, nichts. Ausgehungert, ausgelaugt, Angst vor dem Feind, keine Häuser, keine Arbeit mehr. Sitzen sie in diesen Felsenritzen in den Höhlen und freuen sich, dass der Feind nicht kommt. Und jetzt merken sie, dass sie keine Nahrung mehr haben, kein Essen mehr haben und jetzt leiden sie. Das Volk fängt an, zu Gott zu schreien. Dann, wenn der Ausnahmezustand, wenn sie nichts mehr anderes haben konnten, kommt die Notlösung. Sie schreien zu Gott. Nicht dann, wenn der Feind angefangen hat zu kommen. Nein, dann, wenn der Feind schon alles weggenommen hat. Und wir lesen Vers 6. Also ward Israel sehr gering vor den Midianitern, da schrien die Kinder Israels zu dem Herrn. Jetzt lesen wir weiter, Vers 7 und weiter. Als sie aber zu dem Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich aus Ägypten geführt, aus dem Diensthause herausgebracht und habe dich euch errettet von der Hand der Ägypter und von der Hand aller, die euch drängten und habe sie vor euch her ausgestoßen. Und ihr Land euch gegeben und sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott, fürchtet euch nicht, der Amoriter Götter, in deren Lande ihr wohnet, und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, Israel befindet sich in diesen Bergen ausgehungert und Gott sagt, und ihr habt meiner Stimme nicht gehört. Ich habe die Feinde vor euch weg ausgerottet. Ja, starke Feinde wie Ägypten, der Pharao hat ein starkes Heer gehabt. Gott hat es vernichtet. In einem Zug vor den Augen der Israeliten. Und jetzt schreit ihr zu mir. Wieso habt ihr meiner Stimme nicht gehört? Wieso habt ihr meiner Stimme nicht gehorcht? Und was macht Gott? Gott erinnert durch den Propheten an Golgatha. Israel schreit zu Gott, Gott will helfen und schickt Gideon, ja. Und jetzt Gideon erinnert sie an Golgatha, an Ägypten. Ja, hier heißt es Ägypten, für uns Golgatha. Befreiung von den Feinden, Befreiung von der Sünde, die Wüstenzeit durchgetragen, Kanaan. Ich habe euch frei gemacht, ich habe euch durch die Wüste durchgetragen, bis nach Kanaan gebracht. Und du hast nicht gehört. Wann hast du dich zum letzten Mal an deine Errettung erinnert? Wie Gott dich aus diesem Sumpf der Sünde rausgezogen hat, dich auf die Beine gestellt hat und sagt, mein Kind, ich habe dich befreit. Ich habe dir vergeben und du wählst deine Wege. Du merkst, wie dein Leben so geht. Du hast keine Freude mehr am Leben, am Christenleben. Du merkst nicht, dass Gott in deinem Leben wirkt. Und der Feind kommt immer weiter auf dein Feld. Und Gideon hatte auch so einen Zustand gehabt. Gideon hat sich in diesem Volk mitbefunden. Und wir lesen Vers 13, 6 Vers 13. Jetzt kommt eine Frage von Gideon. Mein Herr, Gideon aber sprach zu ihm, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn solches alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns und unsere Väter erzählt und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verlassen und unter der Midianiter Hände gegeben. Diese Frage kommt im Nachhinein. Die kommt nicht vor das ganze Volk. Der Engel kommt runter, setzt sich unter eine Eiche und, eine Eiche ist es, glaube ich, genau, im Vers 11 steht es. Und der Engel setzte sich unter eine Eiche und führt jetzt mit Gideon, nachdem Gideon das Volk an Golgatha erinnert hat, setzt sich der Engel unter eine Eiche und sagt, führt Seelsorge mit Gideon durch. Spricht mit Gideon, dem Propheten Gottes, den Gott gesandt hat, um das Volk zu erretten. Und Gideon ist ganz erschöpft. Gideon ist ganz mutlos und fragt Gott, warum? Warum, wo bist du? Wieso haben wir von diesen Wundern gehört? Wo bist du jetzt? Und Gideon muss sich eine Lektion anhören. Aber in erster Richtung, Gideon liebte Gott. Ja, und wir lesen das weiter, wenn wir Vers 14 lesen, und der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, gehe hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erlösen aus der Midianiter Hand. Und er nennt ihn streitbarer Held. Ich habe jetzt die Stelle übersehen. Er nennt ihn streitbarer Held. Und Gideon sagt, wie soll ich sie erretten? Wie? Ich bin doch der Kleinste, der Geringste. Wie soll ich das Volk erretten? Und Gott sagt ihm, gehe, ich werde dir die Kraft schenken. Aber es geht weiter. Gott lässt noch keine Ruhe. Gott arbeitet weiter durch den Engel an Gideon. Und er wendet sich an diesen Gideon und sagt, Gideon, da ist noch etwas. Da ist noch etwas, was noch beseitigt werden muss. Wenn du das wegräumst, wird der Herr dir helfen. Und wir lesen das ab Vers 23. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Der Herr wendet sich mit Frieden zu ihm. Ja, er wünscht ihm den Frieden. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon da selbst dem Herrn ein Altar und hieß den Herrn, der Herr ist Friede. Diesen Altar hat er so genannt. Der steht noch bis an den heutigen Tag zu Ophra, der Stadt der Abisiter. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen Farren und den Ochsen, die deines Vaters sind, und einen anderen Farren, der siebenjährig ist, und zerbrich den Altar Baals, der in deines Vaters Hause ist, und haue ab die Ascherbilder, die dabei stehen. Wir sehen, es befindet sich in dem Volk etwas, was hindert, dass Gott wirken kann. Und Gideon stellt Gott die Frage, warum? Warum? Wo bist du? Haben wir uns auch die Frage gestellt. Und Gott arbeitet weiter, sagt er, gehe hin, räume das weg. Ich kann nicht mit dir arbeiten, wenn diese Ascherbilder und der Altar vom Baal in deinem Vaterhause stehen. Dort, wo du wohnst, steht ein Altar vom Baal. Welcher Altar steht bei uns? Welche Bilder stehen bei uns und mit was vergötzen wir uns? Das Problem ist, das Volk hat es nicht mehr gemerkt. Das Volk hat es einfach nicht mehr gemerkt. Es hat sich an die Sünde gewöhnt. Und Gideon hat es nicht gesehen. Und dort, wo Gott ihm das aufmacht, sagt er, geh und räume es weg. Was meint ihr, ist Gideon gegangen? Er kennt die Geschichte? Kennt ihr die Geschichte? Ist Gideon gegangen? Gleich ab Vers 27 lesen wir weiter. Dann nahm Gideon 10 Männer, jetzt hört gut zu, dann nahm Gideon 10 Männer aus seinen Knechten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich, solches zu tun des Tages vor seines Vaters Haus und den Leuten in der Stadt und tat es bei der Nacht. Da nun die Leute in der Stadt des Morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar Baals zerbrochen und das Ascherbild dabei abgehauen. Und der anderen fahre ein Brandopfer auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zu dem anderen, wer hat dies getan? Und da sie suchten und nachfragten, ward gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Dass er den Altar des Baals zerbrochen hat und das Ascherbild dabei abgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die dabei standen, wollt ihr um Baal hadern, wollt ihr ihm helfen? Wer um ihn hadert, der soll diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so rächte er um sich selbst, dass sein Altar zerbrochen ist. Was hat er gemacht? Er hatte Angst gehabt. Gideon hatte Angst gehabt, das ist verständlich. Alle rundherum haben diese Götter angebetet und jetzt muss Gideon gehen und diese Altäre zerhauen, zerbrechen, die Bilder zerbrechen, wegwerfen und dann tut er es in der Nacht. Kommt er nachts rein, nimmt 10 Männer mit sich und reißt diese Bilder ab, reißt den Altar ab und jetzt kommt die Folge. Gideon muss sterben und davor hat Gideon Angst gehabt. Ganz menschlich. Eine ganz menschliche Reaktion. Gideon hat Angst gehabt vor den Feinden, vor dem Volk, dass sie ihn umbringen können. Und jetzt kommt der weise Vater. Wollt ihr um Baal hadern? Wollt ihr ihm helfen? Wer um ihn hadert, der soll dieses Morgen sterben. Ist er Gott, so rächte er um sich selbst, dass sein Altar zerbrochen ist. Soweit das Wort Gottes. Wir haben sehr viel gehört und wir haben das Volk gesehen, das sich in diesen Felsenritzen befindet und zu Gott geschrien hat. Gott gibt dem Volk nochmal die Möglichkeit. Aber er zeigt denen erstmal Dinge in ihrem Leben, die sie zugelassen haben, wieso der Feind reingekommen ist, wieso der Feind stark geworden ist, wieso der Feind alles zerstört hat. Er gibt die Möglichkeit aufzuräumen. Und jetzt schickt er Gideon, der erstmal wieder an Golgatha erinnert hat, dass sie zurückschauen, was Gott in ihrem Leben gemacht hat, um das Volk Gottes ein bisschen aufzurütteln. Und dann sagt er, räumt weg. Bist du bereit, heute wegzuräumen, was dich in deinem Leben stört, um Gott treu nachzufolgen? Wir haben es heute Morgen erlebt, wie Menschen gekommen sind, um Vergebung gebeten haben und frei geworden sind. Die haben ausgeräumt aus ihrem Leben. Und wenn ihr irgendetwas zu Hause habt, was euch gehindert hat, räumt es weg. Wenn euer Kleiderschrank euch verführt, dann räumt aus. Bittet die Eltern, die machen es gerne, die kaufen euch neue Kleidung. Wenn euch eure Computerspiele von Gott wegrufen, schmeißt sie weg, zerbricht sie, zerstört sie. Wenn euch Filme binden und stören, schmeißt sie weg. Filme laugen aus. Ziehen alle Kraft raus und danach habt ihr keine Kraft zu beten. Ihr könnt es mal ausprobieren, aber lieber nicht. Ja, es war so, ich habe es in meinem Leben ausprobiert und versucht mal nach einem Film nachhinein zu beten. Es geht nicht. Deshalb räumt es aus eurem Leben weg. Alles, was zerstört, alles, was kaputt macht, räumt weg. Gott macht frei. Und das ist so schön. Und wenn wir merken, dass wir mit Stolz, mit Eifersucht, mit Neid zu kämpfen haben oder unter Geschwistern sind ganz oft Spannungsverhältnisse, Streitigkeiten. Wenn wir davon nicht freikommen, müssen wir uns überlegen, woher kommt das? Welcher Feind regiert auf meinem Feld? Oder hat der Feind auf meinem Feld schon Hütten gebaut? Das ist der schlimmste Zustand, der in Israel sich begeben hat, ja, dass das Volk in den Felsenritzen sitzt und nicht mehr weiter kann und sieht, wie der Feind seine Hütten aufbaut. Und hier steht es, der Feind wurde so stark, dass man ihn nicht zählen konnte. Ob es Vieh war oder Leute waren, man konnte es nicht mehr zählen. Das heißt, der Feind hat Überhand genommen. Und dann unten drunter, Vers 6 steht, und Israel wurde gering. Am Anfang waren sie stark gewesen. Sie waren groß gewesen, 40 Jahre Frieden, keinen Feind. Und auf einmal sind sie ganz gering geworden. Weil der Feind eingedrungen ist. Weil der Feind Raum in ihrem Leben gefunden hat. Weil sie am Anfang Versteckspiel mit dem Feind gespielt haben. Und jetzt ist der Feind da und hat seine Hütten gebaut. Er hat seine Hütten gebaut, er hat sein Vieh ausgebreitet und das Volk steht da und sucht Rettung. Und Gideon kommt. Gideon errettet das Volk auf einer ganz wunderbaren Art und Weise und das Volk wird frei von den Feinden und alles, was gestört hat, wird ausgeräumt. Und auf einmal der Feind, der sich wie Heuschrecken ausgebreitet hat, war nicht mehr zu sehen. Ich erinnere euch nochmal die an der Jugendstunde waren, Nehemia, wo die Mauer fertig gebaut wurde. Sobald die letzten Lücken geschlossen wurden, hat er gesagt, der Feind hat es gemerkt, dass die Mauern geschlossen wurden und dann hat er Angst gehabt. Bis dahin waren Versuchungen, Kämpfe da, aber solange die Lücken da waren und sobald die Lücken der Mauer geschlossen waren, konnte der Feind nicht mehr in das Volk eindringen und dann hat er Angst bekommen. Jetzt kommt dieser Gott wieder in Wirkung. In diesem Land, jetzt kommt Gott in Wirkung und wir können nichts mehr gegen das Volk tun, weil Gott als König für dieses Volk eintretet. Wenn Gott in deinem Leben König ist, wenn er auf dem Thron sitzt, dann wird er dir das Feld räumen und du wirst keinen Raum geben, aber er wird dich dazu nicht zwingen. Du wirst eine Einladung erleben, du darfst frei entscheiden, dich wird keiner zwingen. Du darfst kommen, du darfst um Vergebung bitten, du darfst aber auch gehen. Aber du musst wissen, wenn du aus der Tür des Hauses rausgehst und angesprochen wurdest, musst du wissen, dass du nur dein Herz verhärten kannst dadurch. Dass es nur schwieriger werden kann. Und es kann passieren, dass bei der nächsten Evangelisation oder irgendetwas, bei irgendeiner Veranstaltung in eurem Gemeindehaus ein Zuruf sein wird und du kommst nicht mehr durch. Auf diesen Zustand soll man lieber nicht warten. Deshalb bietet Gott an und erinnert an Golgatha, an Ägypten. Das Volk Israel an Ägypten, uns an Golgatha, sagt, ich habe für dich bezahlt. Ich habe diesen teuren Preis gegeben, ich habe meinen Sohn geopfert. Wir haben am ersten Gottesdienst von Abraham gehört, wie schwer es war, die Oberstufe seines Glaubens zu bestehen und Gott seinen Sohn zu opfern. Abraham geht schweren Herzens auf diesen Berg hoch, und Isaak steht neben ihm und sagt, Papa, wo ist das Opfer? Wo ist das Opfer? Und Abraham sagt, Gott wird es schenken. Gott hat es geschenkt. Gott hat Isaak davor bewahrt und hat dafür einen Widder geschenkt. Und für uns, damit wir nicht in dieses schreckliche Gericht kommen, hat Gott ein Opfer vorbereitet. Das ist sein Sohn. Er hat das Beste, das Teuerste abgegeben. Und wir können es lesen, da wo Jesus auf der Erde geht, da wo Jesus vor Pilatus kommt, was für schwere Stunden er durchmachen muss. Wie er geschlagen, wie er bespuckt, wie er ausgelacht wurde. Sonst müsstest du dieses Gericht durchgehen. Jesus ist diesen Weg gegangen. Und er möchte nicht, dass du an deinem Feld Hütten vom Feind hast. Er möchte nicht, dass du Freundschaft mit diesem Feind schließt, dass du von diesem Feind Angst hast. Hier steht es ganz deutlich geschrieben, ich habe euch das Land gegeben und ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn was geschieht? Wenn ihr unter der Wolke bleibt. Wenn ihr unter dem Schirm des Höchsten bleibet, seid ihr geschützt. Wir haben es einleitend am ersten Abend gehört, diesen Vers aus Sprüche. Wenn wir zur Burg laufen, sind wir gerettet. Und dort geht es uns gut. Aber wenn wir von dieser Burg weglaufen, sind wir dem Feind ausgeliefert. Und dann werden wir Angst haben, dann werden Zweifel kommen, dann wird der Feind sich ausbreiten. Wie weit hast du dem Feind den Weg geöffnet? Du darfst dich selber überprüfen, du darfst selber jetzt in dein Leben schauen. Guck nicht nach rechts und nicht nach links. Jeder wird für sich selber verantworten. Und du musst Jesus die Entscheidung geben. Wir werden jetzt kurz beten und dann werden wir ein Lied singen. Und ich werde in Mitte des Liedes werde ich einen Stopp machen und werde noch kurz was sagen. Und dann lassen wir das Lied weiter singen. Und wenn jemand in dieser Zeit nach vorne kommen möchte, ein Bußgebet sprechen wird, der kann es tun. Wir werden das Lied anhalten, wir werden miteinander beten und dir verhelfen, dass du frei von deinen Sünden wirst. Dass du frei wirst von dem Feind, der dich plagt, der so groß geworden ist. Bei Israel waren es wie Heuschrecken. Man konnte sie nicht mehr zählen. Ich weiß nicht, mit wie vielen Feinden du dich schon lange Jahre durchkennst. Oder vielleicht bist du wie Josef seine Brüder, die über 20 Jahre Vergebung gesucht haben und nicht Vergebung bekommen haben, weil sie nicht bekannt haben. Weil sie Sünde verdeckt haben, weil sie es immer wieder mit Lüge zugedeckt haben. Und letztendlich, nach über 20 Jahren, sagt Josef, ich habe euch vergeben. Es war eine rührende Geschichte. Es war Tatsache gewesen. Die Brüder haben sich gequält und du quälst dich auch. Wenn du ein glückliches Christenleben hast, mach einen Schritt Jesus entgegen. Und Jesus will dir helfen. Jesus macht dich frei und du wirst wieder glücklich sein und du darfst ihm folgen und er wird dich begleiten. Er wird dir durch sein Wort zeigen, wie du von dem Feind frei werden kannst. Möge Gott dich segnen. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir auch für dieses Beispiel aus Richter über Gideon und das Volk, das unter dem Feind stand, und Gideon war auch ratlos gewesen, auch als Führer des Volkes. Als Prophet war er ratlos gewesen. Aber du hast Gideon gezeigt, wo die Fehler sind, wo die Hindernisse sind, damit du wirken kannst, damit du mit deiner Kraft eingreifen kannst, muss der Feind aus der Mitte geschafft werden, muss die Sünde bei der Wurzel gefasst werden und ausgeräumt werden. Und dann war es für dich keine Schwierigkeit, den Feind, der so groß geworden ist, auszutilgen aus diesem Land. Bitte hilf du jedem Einzelnen, der jetzt diese Predigt gehört hat. Geh durch die Reihen, sprich durch deinen Geist zu ihm und zeige, wo der Feind in seinem Leben Hütten gebaut hat oder Nahrung weggenommen hat oder Sonstiges weggenommen hat. Zeige ihm dein Licht, beleuchte ihr Leben mit deinem Licht, dass sie den Weg zu dir finden, dass sie jetzt durchdringen zu dir und Vergebung heute hier finden dürfen. Lass ihnen keine Ruhe, dass sie zu dir eilen. Segne diese Gemeinde und dir sei Ehre gebracht für alles. Amen.